O Quelle der Hoffnung und Gnade, ich komm und schöpf aus der Flut, empfange Befreiung und Frieden, zum Zeugnis viel Freude und Mut. Mit diesen wunderbaren Worten haben wir den Text schon schön eingesungen, auch mit den Liedern vorher und auch mit den Worten von Daniel. Eigentlich müsste ich noch vorgehen und sagen Amen. Aber bevor wir miteinander das 19. Kapitel vom 4. Mose anschauen wollen, danke ich ganz herzlich für das Gebet, das wir für die Seniorenwoche zu Gott geschickt haben. Es war für uns sehr eine schöne, eine gesegnete Zeit und Gott hat Gnade gegeben zu einer ganz schönen Gemeinschaft. Ich habe das Gefühl, es war einfach ein Frieden und eine Harmonie drin. Wenn wir jetzt miteinander zum 19. Kapitel vom 4. Mose kommen, die ich zuerst auslassen wollte. Und dann musste ich sagen, es ist eigentlich nicht richtig, wenn ich eines von den zentralsten Kapiteln, also vom 4. Mose, ist es zentralste auslasse. Im 2. Mose ist es 12., im 3. Mose 16. und im 4. Mose 19. Kapitel. Und gleich redet man darüber nicht sehr viel. Und darum habe ich mich entschieden, ein paar Gedanken dazu zu sagen. Bevor wir es miteinander lesen, möchte ich einfach noch vorausschicken, warum hat das Gott in 4. Mose geschrieben und nicht in 3. Es geht ja da irgendwie auch wieder um Opfer und so weiter. Und das ist in 3. Mose alles aufgezeigt und aufgeschrieben. Und jetzt hat er da eins im 4. Mose jetzt mit drin nie platziert. Und dort müssen wir einfach wissen oder müssen mitnehmen, dass im 3. Mose es um die Sünde geht. Um das, was von uns rauskommt, um das Böse, um das Falsche und so weiter, wie das bereinigt werden kann. Und im 4. Mose sind wir mit dem Volk Israel unterwegs und wir alle sind unterwegs am Ziel entgegen und werden von aussen immer wieder verunreinigt. Einfach durch Berührungen mit der Welt, wo wir drin sind, was wir anschauen, was wir hören, was wir sehen, kommen immer wieder Verunreinigungen an uns an. Und um das zu bereinigen, ist das Kapitel im 4. Mose. Das passt dort genau rein. Das gehört nicht in 3. Mose, weil es einen anderen Aspekt beleuchtet. Der Jakobus sagt im 1. Kapitel, Vers 27, dass wir uns vor der Welt sollen unbefleckt halten. Und es ist ein gewisses Spannungsfeld, wo wir drin sind. Einerseits, das möchte ich vorausschicken, sind wir vollkommen, wir sind heilig und wir sind rein. Das ist die Stellung, die wir haben in Jesus Christus. Das ist das, was er von uns gemacht hat. Und heute Morgen geht es nicht um das. Es geht nicht um die Stellung, sondern es geht um den Wandel. In dem Sinn die Heiligung, die Daniel mit dem Johannes 15 bereits angesprochen hat, die Reinigung der Reben, dass sie mehr Frucht bringt. Aber ich werde vielleicht nachher punktuell noch zu einzelnen Gedanken kommen. Jetzt wollen wir miteinander das Kapitel lesen und ich werde es nachher chronologisch durchgehen. Ich habe mir einfach 7 Abschnitte gemacht, aber wer eine Bibel hat und sie so durchgeht, der wird keine Mühe haben, diesen Gedanken nachher zu folgen. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach: Rede zu den Söhnen Israels, dass sie dir eine rote Kuh bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar übergeben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor dem Lager schlachten. Und der Priester Eleazar nehme etwas von ihrem Blut mit seinem Finger und sprenge von ihrem Blut 7-mal gegen die Vorderseite des Zeltes der Begegnung hin. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt ihrem Mageninhalt soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden und danach soll er in das Lager zurückgehen und der Priester wird unrein sein bis zum Abend. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider mit Wasser waschen und sein Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche, der jungen Kuh einsammeln und sie außerhalb des Lagers an einem reinen Ort schütten. Und sie soll für die Gemeinde der Söhne Israels aufbewahrt werden, für das Wasser der Reinigung. Es ist eine Entsündigung. Und der die Asche der Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleider waschen und er wird unrein sein bis zum Abend. Und es soll den Söhnen Israels und dem Fremden, der in ihrer Mitte weilt, zur ewigen Ordnung sein. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entzündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entzündigt am 3. Tag, dann wird er am 7. Tag nicht rein sein. Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entzündigt, hat die Wohnung des Herrn unrein gemacht. Und diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Und dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, jeder, der in das Zelt geht und jeder, der in dem Zelt ist, wird 7 Tage unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem kein festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf freiem Feld mit dem Schwert erschlagenen oder einem Verstorbenen oder die Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird 7 Tage unrein sein. Und man soll für den Unreinen etwas von dem Staub des der Entzündung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darauf in ein Gefäß geben. Und ein reiner Mann soll ein Isopüschel nehmen und es in das Wasser eintauchen und soll etwas auf das Zelt sprengen und auf alle Gefäße und auf die Personen, die dort sind und auf den, der den Knochen oder den Erschlagenen oder den Verstorbenen oder das Grab berührt hat. Und zwar soll der Reine den Unreinen am 3. und am 7. Tag besprengen und ihn am 7. Tag entzündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Und wenn jemand unrein wird und nicht entzündigt, dann soll diese Seele ausgerottet werden aus der Mitte der Versammlung. Denn er hat das Heiligtum des Herrn unrein gemacht. Das Wasser der Reinigung ist nicht auf ihn gesprengt worden, er ist unrein. Das soll ihn zur ewigen Ordnung sein. Und wer das Wasser der Reinigung sprengt, soll seine Kleider waschen. Und wer das Wasser der Reinigung berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein sein. Und wer ihn berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Ich habe mir da 7 Abschnitte gemacht. Das erste ist die ersten 2 Verse, wo wir die junge rote Kuh sehen, ohne Fehler. Auch das ist wieder ein Bild auf den Herr Jesus, wie jedes Opfer und jedes Schattenbild einfach auf ihn ein Bild ist. Und wenn wir das anschauen, so kann man annehmen, dass die rote Kuh einen Zusammenhang hat mit dem Adam. Adam heisst Erde oder rote Erde. Und dass es darum, von dem Hintergrund her, wie der Adam zu Fall gekommen ist und die Sünde oder die Fehler, all das in die Menschheit gebracht hat. Und jetzt der zweite Adam da wieder ein Gegenmittel hat, einen Zufluchtsort macht, wo man gereinigt, geheiligt werden kann. Hebräer 2,14, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermassen angenommen, um eben für uns ein Gegenmittel zu geben, ein Gegenmittel zu machen. Der 2. Korinther 5,21 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt noch, ohne dass sie ein Joch hatte, auf die kein Joch gekommen ist. Das ist wichtig, denn der Herr Jesus war nie in einem menschlichen Joch. Er ist der Weg freiwillig, ist er vom Vater in Übereinkunft auf die Erde gekommen und hat da unten alles freiwillig gemacht. Einfach in der Abhängigkeit zu seinem Vater hat er eine ewige Erlösung vollbracht. Sonst hätte er es nicht können machen, wenn er in einem Joch eingespannt wäre. Der Hebräer 10, Vers 7 und 9 sagt der Gedanke, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Freiwillig, ohne ein Joch. Der zweite Abschnitt, der zweite Gedanke, Vers 3 bis 5, die Kuh hat ausserhalb vom Lager müssen geschlachtet und verbrannt werden. Warum ausserhalb? Im Lager, in der Stiftshütte, war die Gegenwart Gottes. Und wenn dort etwas mit Reinigung oder mit Sünde in Berührung wäre, hat das die Sünde in alles eingebracht. Und darum haben die Opfer da in dem Sinn auch ausserhalb vom Lager müssen passieren oder verbrennt werden. Und darum ist der Herr Jesus auch, als er getötet worden ist, gekreuzigt worden ist, ausserhalb an Jerusalem geführt worden, damit er, in Anführungszeichen, den Tempel nicht verunreinigen. Weil er die Sünde für uns auf sich genommen hat, ist er auch wieder ausserhalb. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, wir sollen zu ihm, wir sollen ausserhalb vom Lager gehen. Jetzt, da geht es, ich habe bereits am Anfang betont, nicht grundsätzlich um Sünde, sondern um Reinigung. Es ist eine Stufe, weniger schlimm, wenn ich das überhaupt will, die Stufe nie tue. Aber die Reinigung, wenn wir es nicht reinigen, sehen wir die Folge, die ist ein paar Mal beschrieben in diesem Kapitel, ist immer der Tod. Es ist immer ein Ausschieben und ein Töten oder ein Umgebrachtwerden. Und die Asche von dieser verbrannten Kuh ist ganz ein klares und ein markantes Zeugnis, wo das unsere Verunreinigen würden hinführen. Es ist ein Bild, es ist ein Häufchen Asche, ist übrig geblieben von dieser Kuh, die da verbrannt worden ist. Also es ist etwas, ein Bild von einem abgelaufenen Gericht, von einem vollbrachten Gericht, das passiert ist. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme, Zedernholz, Isop und Karmesin, Vers 6, wo ich das aufzeige, so sehen wir, dass auch immer bei den Reinigungen sind die gleichen Elemente drin gewesen. Jetzt, ich habe da, die Ausleger haben da verschiedene Gedanken drin und ich habe da jetzt einfach zwei, drei genommen diesbezüglich. Zedernholz spricht von natürlicher Grösse und Macht. Ein Zeder ist ein imposanter Baum, der in die Höhe geht und die Wurzeln sehr tief haben. Es zeigt uns etwas von dieser Grösse. Und auch von dieser ist etwas verbrannt worden. Also auch das grosses Imposante von dieser Erde ist nicht Gott wohlgefällig, sondern ist in dem Sinn unter dem Gericht. Isop, Psalm 51, Vers 9, entzündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Im Isop sind etwas drin, einerseits ist es wie reich an Vitamin C und es hat ein Pilz, wo richtig Penicillin geht, wo das tut, das Blut nicht stinkt und so weiter, wo einfach da drinnen Komponenten hat, wo Gott eben da schon weitergeschaut hat, wie das wir vielleicht denken vor der Gründung, wo er also im medizinischen Bereich und in anderen Bereichen bereits etwas berücksichtigt hat. Jetzt, das Spörtchen macht sehr einfach und mir ist das sehr willkommen und lieb, wie er es geschrieben hat. Isop ist immer ein Bild des Glaubens. Und weil es da so angewendet ist, wie es Gott gesagt hat, ist aus dem Glauben gehandelt und dann tut es das bewirken für das, was Gott geschickt hat, für das, was Gott hat wollen machen. Sie sagen auch in Isop, Bäderinnen, sagen zum Teil auch Aussetzungen können befreit werden, weil eben wieder etwas von dem Medizinischen drin war in dieser Pflanze. Dann haben wir am Schluss noch das Karmesin, Jesaja 1, 18. So kommt denn nun und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot oder andere Übersetzungen wie Karmesin ist, soll sie doch schneeweiß werden und wenn sie rot ist wie Purpur oder wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Wir haben viele Sachen in dieser Welt, die uns verunreinigen, die uns Einfluss haben auf uns, aber zu dem komme ich nachher noch. Jetzt Vers 7 bis 8, beim vierten Punkt, haben wir die Reinigung, ist uns die beschrieben, wie das hat müssen gehen. Also die ganzen Vorbereitungen ist jeder, der mit der Asche, mit der Kuh, mit irgendwie etwas im Zusammenhang war, ist verunreinigt und hat müssen gereinigt werden. Und es ist mir wichtig, dass wir am Schluss jetzt von dem Morgen nicht unter den Karren kommen und sagen, oh, das war eine Last, wo uns aufgelegt worden ist, sondern ich will die Verunreinigung nicht kleinreden, aber ich will einfach Möglichkeiten, Zufluchtsort, der gefällt mir, der drin beschrieben ist, und den will ich betonen, dass wir den sehen, dass in der ganzen Verunreinigung von der Welt, wo wir drin sind, dass wir einen wunderbaren Zufluchtsort haben. Also viel mehr, weder dass es da ist, aber Gott hat das schon vorbilden da drin. Es ist schon fortgeschattet worden. Der Hebräerbrief im 10. Kapitel, Vers 19 bis 22, tut für mich wieder B-Komponenten zusammennehmen. Einerseits die Stellung, die wir haben, und nachher auch die Reinigung, die drin ist. Es steht dort, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er aufgetan hat als neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben. Das ist das, was er gemacht hat, was er die Tür aufgetan hat, uns eingeladen hat. Und jetzt kommt der zweite Teil noch. Besprengt in unserem Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Vers 9 und 10, der fünfte Gedanke, ist die Asche von dieser roten Kuh, die ist draussen an einem sauberen, an einem reinen Platz, ist die aufbewahrt worden. Und jeder von diesen Juden hat gewusst, wo die Asche ist. Und jetzt, wenn wir uns das bildlich vorstellen, das Volk, wenn ich die Zahl tief nehme, ist es beim Auszug, ist es etwa 2 bis 3 Millionen gewesen. Es sind 600'000 wehrfähige Männer gewesen. Das heisst, ich gehe mit 2 oder 3 Millionen nicht zu hoch. Wenn ich 2,5 Millionen nehme, und Gott hat über sie gesagt, wegen diesen Kundschafter, wegen dem Unglauben, wo sie dort kommt, da haben die 10 Kundschafter, hat er gesagt, es werden keine nie kommen von euch, ausser Josua und Kaleb. Und die anderen werden in der Wüste sterben in diesen 40 Jahren. Das heisst, wenn man jetzt unsere Zahl 2,5 Millionen auf 40 Jahre aufteilt, haben die jeden Tag 171 Tote gehabt. Einfach, dass wir das einmal vor Augen führen. Und jetzt bringt er das Beispiel da, Gott, und zeigt, ich habe einen Reinigungsort für euch gemacht. Also, die sind umgeben von Toten. Die sind immer wieder mit Tod in Berührung gekommen. Wenn in einem Zelt einer gestorben ist, sind alle im Zelt unrein gewesen. Die mit dem in Berührung gekommen sind, die das Grab geschaufelt haben und so weiter, sind alle unrein gewesen. Und darum ist das ein gewaltiger Zufluchtsort gewesen. Die Asche der roten Kuh. Das ist in dem Sinn ein einmaliges Opfer gewesen. Einfach, wenn sie keine Asche gehabt haben, haben sie wieder eine geschlachtet. Aber das ist nicht ein tägliches Opfer gewesen, das immer wieder erneuert werden musste. Da tut er uns einfach auch ein Bild geben, dass der Herr Jesus für uns, für unsere Reinigung, ewig gilt. Das kommt da bereits sehr schön zum Tragen, sehr schön führen. Wenn ich bei der Reinigung und bei der Entzündung im Moment stehen bleibe, haben wir da 2, 3 Mal erwähnt, am 3. Tag und am 7. Tag. Und ich denke, auch das hat uns etwas zu sagen. Jetzt will ich die Betonung nicht stark auf die Tage tun. Einfach auf die 2 Schritte. Es sind immer wieder oder sollten es 2 Schritte sein. Es ist gut, wenn es 2 Schritte sind. Weil zuerst muss bei mir die Erkenntnis kommen, dass ich da falsch gehandelt habe. Ich lange nicht, wenn der Daniel mir sagt, Markus, du hast da versagt, du hast da einen Fehler gemacht. Dann sage ich, das ist deine Sicht. Ich sehe das anders. Aber wenn ich überzeugt bin, wenn mir Gott die Augen öffnet und ich muss sagen, du hast recht, kommt bei mir die Erkenntnis. Und dann sage ich mal, du hast recht. Das ist der erste Schritt. Und beim Petrus, wenn man sein Leben anschaut, wenn ich das jetzt reinnehme, es geht mehr wieder nur um Reinigung. Es war bei ihm in dem Sinn Sünde gewesen, aber gleich, es passt gut rein. So sehen wir bei ihm, der Herr Jesus hat ihm vorausgesagt, du wirst, bevor der Gückel zweimal kreit, mich dreimal verleugnet haben. Und als der Gückel kreit hat, hat der Herr Jesus den Petrus angeschaut. Und dann steht, Petrus hat den Blickkontakt gehabt, hat sich gewendet, ist rausgegangen und weinte bitterlich. Da ist ihm die Schuld gekommen. Da hat er gesagt, jetzt habe ich versagt. Jetzt bin ich zu Fall gekommen. Und dann kommt im eigenen Leben, und ich habe das immer wieder so erlebt, kommt irgendwie eine Bitterkeit auf. Einfach irgendein, so ein bisschen ein Verbissen. Warum ist mir das wieder passiert? Warum jetzt? Warum habe ich das so gemacht? Wieso bin ich da drin gelaufen? Und dann kommt der Moment, wie es beim Petrus war, wo er die Begegnung mit dem Herr Jesus hatte. Das ist dann der zweite Schritt am siebten Tag. Und ihm fragt, hast du mich lieb? Und dort der Petrus sagt, Herr, du weisst es, ich habe dich lieb. Und dann hat er ihm den Auftrag neu gegeben. Und da ist beim Petrus wieder ein tiefer Frieden und eine Ruhe eingekehrt. Und das ist der zweite Schritt in dem Sinn, wenn wir uns verunreinigen und nachher rausgehen oder eben zum Herr Jesus, dann dürfen wir beides erleben. Das erste ist die Einsicht, dass wir nachher gehen. Und das zweite ist der Frieden, die Ruhe, das Bewusstsein, das er uns wieder geben will, dass wir Geliebte von ihm sind, dass wir angenommen bei ihm sind. Jetzt, wenn wir dann konkreter werden, so wenn wir uns einfach bewusst sein, und jetzt sage ich sicher ein bisschen provokativ, aber es ist ja so, dass die Welt, die uns umgibt, ein grosser Friedhof ist. Wir können hören, wo wir wollen, wir können hören, wo wir wollen, wir sind immer mit Toten in Berührung. Und immer wieder werden wir dadurch ein gewisses verunreinigt. Und jetzt möchte ich nachher, wenn ich zu diesen verschiedenen Verunreinigungen komme, möchte ich einfach dort ein paar Unterschiede machen, wie es die Bibel auch macht. Sie geht da ins Detail hin. Ab dem Vers 14 wäre das, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. In einem Zelt ist etwas Privates. Das ist eine Familienangelegenheit. Also jetzt ist ein Familienmitglied, ist der gestorben und jetzt sind alle verunreinigt. Jetzt möchte ich aber den Kreis ein bisschen weitermachen. Das Zelt kann für mich auch eine Gemeinde sein. Und wenn in dieser Gemeinde ein Toten ist, jetzt in Anführungszeichen, so kann es sein, dass da auch alle verunreinigt werden oder eine Verunreinigung stattfindet. Und auch da ist immer wieder der Zufluchtsort zu Jesus zum Kreuz. Er sagt nachher, ein jeder, der auf freiem Feld einen Erschlagenen stirbt oder einen Knochen von einem Menschen. Auf freiem Feld ist draussen. Wenn wir die nächste Woche am Montag wieder im Alltag sind und irgendeinem Knochen begegnet, und ich so, wenn ich das jetzt wieder böse sage, wo uns verunreinigen. Wo wir einfach etwas mitnehmen oder wo uns etwas angeworfen wird oder wo uns etwas weitergegeben wird, wo negativ ist, wo schlecht ist, wo ich muss sagen, das ist jetzt nicht gut gewesen. Da haben wir einen Zufluchtsort wieder beim Kreuz und dort ist Heiligung, Reinigung und wieder Frieden. Und jetzt kommt aber bei mir nochmal etwas und das wird heikel, denke ich. Dort, wo im Haus oder in der Gemeinde, und das hat es überall, sind offene Gefäße. Das heisst, nicht mit einem Deckel verschlossen, tut der Elderfelder Bibel schreiben. Und all die offenen Gefäße sind verunreinigt, wenn irgendetwas passiert ist. Und wenn ich das jetzt geistlich auslege, ist ein offenes Gefäß für mich unter anderem ein Kind. Kind sind offene Gefäße. Kind sind offen für alles. Denen kannst du sagen, was du willst. Die nimmt das auf. Und darum ist das Erziehen von Kind etwas sehr Schönes, aber auch etwas Verantwortungsvolles. Was geben wir weiter? Mit was füllen wir das Gefäß füllen? Ist mit biblischen Grundlagen, mit Prinzipien, die uns die Bibel zeigt, oder tun wir ein Handy in die Finger drücken und sind froh, wenn sie 3 Stunden Ruhe geben und ich kann machen, was ich will. Dann fühlen sie sich selber mit etwas. Und da müssen wir nicht besorgt sein. Da kommt dann schon etwas rein. Das wäre schade. Aber jetzt möchte ich einfach noch 1, 2 Beispiele sagen. Wie ist es? Es sind da Kinder dabei und wir zwei, excuse, dass ich jetzt immer dich nehme, aber du hast geleitet und das passt gut. Und jetzt tue ich dir etwas Negatives sagen über den Röbi. Ist zwar dein Vater, aber mache das jetzt gleich und die Kinder hören zu. Was nennt die auf? Der eine Prediger über den anderen Prediger etwas Negatives sagt. Da muss ich gar nicht mehr etwas sagen. Das ist irgendwo ist das Gefäß ist verunreinigt. Und manches drumherum auch. Und da möge es Gott bewahren. Dass wir uns nicht brauchen lassen, nicht mithelfen, die leeren Gefäße, oder die offenen Gefäße, so die sagen, offenen Gefäße mit etwas Falschem zu füllen. Wenn ich jetzt wieder ins Zelt zurückgehe, im Familienbereich, was rede ich, was reden wir miteinander als Eltern über Gemeinde, über Angehörige, über Mitglieder der Gemeinde und Kindlose zu? Ich muss nicht denken, dass wenn ich über irgendjemand etwas Negatives sage und er nachher da vorne steht und einen Gottesdienst leitet oder eine Predigt hat, dass die Kinder den Schluss nicht ziehen. Da haben sie auf einmal ein grosses Problem, weil ihr Gefäß verunreinigt worden ist. Jetzt, ich will da nicht viel weitergehen. Ich denke, wir wissen, von was dass sie reden und dass da die Bibel schreibt. Aber auch da ist immer wieder die Möglichkeit, nachher einen Zufluchtsort, dass wir gehen können. Und wenn etwas passiert ist, will ich einfach den Weg auch ganz klar auftun, wo es nötig ist, wenn Kinder mit verunreinigt worden sind, dass man sich auch Gott entschuldigen kann. Dass man einfach sagt, ich habe dort falsch gehandelt. Das war nicht gut. Und dort dürfen wir wissen, dass die Vergebung, ich als so erlebte Kind, vorbehaltslos ist. Das ist noch eine Bereinigung. Das sind nicht die, die uns das jahrelang nachtragen. Da haben wir manchmal als Eltern oder als Ältere haben wir fast mehr Mühe. Auch gewisse Unwahrheiten oder Teilwahrheiten und so weiter. Berührung mit dem Grab steht da noch. Auch da möchte ich noch einen Gedanken sagen. Der Herr Jesus ist mit einer Gruppe, die er immer wieder begegnet ist, nicht zimperlich umgegangen. Er hat ihnen relativ klar gesagt, was er denkt und was er von ihnen haltet. Matthäus 23, 27 haben wir so eine Aussage, wo er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern redet. Und er sagt ihnen, ihr seid übertünchte Gräber voll toten Gebeine. Puh. Das sind nicht Kosewörter, die er dort weitergibt. Und gleich im Umgang mit denen braucht es Reinigung. Ich kann nicht mit überdünkten, gräbervollen, toten Gebeinen umgehen und das Gefühl haben, ich bleibe rein. Das verunreinigt mich. Meine Gedanken, meine Empfindungen und vielleicht sogar noch in der Nacht Träume. Ich weiss es nicht, ich bin dort nicht so anfällig, aber es hat Leute, die tun mit den Träumen den Tag verarbeiten. Und dann ist es wichtig, dass man einfach auch immer wieder zum Kreuz Zuflucht nimmt und dort Frieden und Ruhe findet für all die Sachen, die eben sind. Ein Gedanke, der auch kommt, nebst der Gemeinde, die ich bereits erwähnt habe, ist Mithilfe von einem Bruder. Es ist hier erwähnt, einerseits sagt es der Johannesbrief, die eine so eine Hoffnung haben, ja, ich will die Stelle vielleicht gerade lesen, 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, wo er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eine wunderbare Gewissheit, eine wunderbare Zukunft. Und dann fährt er weiter und sagt, ein jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie auch er rein ist. Und da sind wir wieder bei der roten Kuh, bei dem Bild, dass wenn wir die Hoffnung haben von ihm und von ihm erneuert worden sind, dass das unser Bedürfnis ist, die Gemeinschaft mit dem Herr Jesus durch nichts zu trüben. Sondern, dass wir uns immer wieder reinigen, dass die unbelastet, unbeschwert sein kann. Und jetzt noch das Gleichnis vom Herr Jesus, wo für mich ins Gleiche geht. Im Johannes 13, Vers 3 bis 10, hat er ja den Jüngern angefangen, die Füsse zu waschen. Das ist gerade so in der Zeit von den Endzeitreden, von der letzten Zeit, wo er unter ihnen war, steht er irgendein Schurz um sich gebunden und dann hat er ein Becken Wasser genommen und hat beim ersten angefangen. Und dann hat der Petrus das Gefühl gehabt, nein, nicht, mir muss nicht, das ist die Rolle vertauscht. Und nachher sagt der Herr Jesus, wenn ich dir die Füsse nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt er, ja, dann musst du mich ganz waschen. Und dann sagt er, nein, ist nicht nötig. Die Füsse langen. Und für mich ist es wieder ein Bild. Wir sind mit den Füssen, sind wir in dieser Welt. Da sind wir in der Berührung konstant in dieser Welt drin. Und dann sagt er, das langt, wenn wir die Füsse waschen. Also wir wollen da nicht zu viel rein projizieren, aber auch nicht abspielen. Die Reinigung hat er gelehrt, hat er gezeigt, die Heiligung hat er gezeigt und gelehrt. Und für mich ist es eindrücklich, wie all die Sachen, die wir im Neuen Testament in den Briefen manchmal nur ganz kurz angeschnitten haben. Im Alten Testament haben wir manchmal ein Kapitel oder ein Buch, wo uns das beleuchtet, bis ins Detail. Und das dürfen wir hier auch haben. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das grosse Vorrecht, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du Mensch geworden bist und dass du unsere ewige Erlösung vollbracht hast. Dass du uns rausgezogen hast aus Sünde, aus Elend, aus Verderben raus, dass du uns gerecht und heilig vor den Vater gestellt hast. Und dass du jetzt uns aber auch im Wandel, im Alltag, in der Heiligung hilfst und auch da etwas parat gemacht hast. Die Reinigung bei dir, in deinem Wasserbad, durch deinen Geist, Herr Jesus. Es ist ein grosses Vorrecht. Wenn uns etwas passiert oder wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir verunreinigt worden sind, wir haben einen Zufluchtsort bei dir. Wir können jederzeit und überall dürfen wir zu dir kommen und bei dir ist Frieden, bei dir ist Ruhe, bei dir ist Reinigung und Heiligung. Danke, dass du uns jedem persönlich hilfst, aber auch dort, wo wir einander brauchen, wo jemand immer wieder zu Fall kommt oder immer wieder ein Problem haben, dass wir die Hilfe einander anbieten, einander auch die Hand bieten diesbezüglich, wie wir es auch in diesem Abschnitt sehr schön gesehen haben. Segne du jedes und bewahre es du auch am Nachmittag und in der kommenden Woche in dir. Amen.